Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Und mein Name ist Andreas von Gunten.
Andi, es ist noch Zeit für Follow-up, für Updates. Und ich steige gerade ein mit einem Hinweis auf das Datenschutzfestival von der Digitalen Gesellschaft. Der Termin kommt jetzt schnell näher. Freitag, 28. November 2025, ab der 2. Das ist ein Freitagnachmittag, wie gesagt, in Zürich, im Kulturhaus Helferei. Ich habe gehört, es gibt noch ein paar Tickets. Ich hoffe, das gilt auch noch, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Aber sonst gerne noch schauen. Für 20 Franken regulär ist man dabei. Als Mitglied der Digitalen Gesellschaft sind es, glaube ich, sogar nur 10 Franken. Da kann man nicht viel falsch machen. Und nur schon die Lokalität. Wer noch nie da war, das Kulturhaus Helferei ist ja dort beim Grossmünster irgendwie eine Kapelle, die man umnutzt. Also es hat sogar noch Kanzel in dem Raum drin und so. Ist auch so ein bisschen rundlich. Ich finde das noch ein sehr spezieller Ort, um über Datenschutz zu reden. Unter anderem ist ja der eDöp unser Gast. Aber es gibt auch spannende Workshops und Vorträge.
Ja, also mich freut es sehr, dass ich dort nicht dabei sein kann, weil das Programm ist super spannend und ich glaube auch, es wird ein toller Community-Anlass, kann man wirklich nur empfehlen. Dann haben wir eine Zuschrift bekommen zu unserem letzten Beitrag, den wir gemacht haben, wieder einmal zu der SRG. Es gibt ja immer wieder mal Medienthemen auch bei uns und wir haben im Zusammenhang mit der SRG über die Halbierungsinitiative geredet, wo wir jetzt ja den Termin auch kennen. Der
Termin ist jetzt auf die 8. März 2026 angesetzt. Das gibt einen spannenden Abstimmungssonntag. Also die Volksinitiative, die hat offiziell 200 Franken sind genug. SRG-Initiative. Es gibt aber auch noch weitere spannende Vorlagen, die kommen. Zum Beispiel Bargeldvorlagen kommen. Dann gibt es aber auch noch irgendwie Energie- und Klimapolitik, Klimafonds-Initiative und noch irgendetwas über die Individualbesteuerung. Ah, ist das die Heiratsstrafrecht? Ich bin gar nicht sicher. Also könnte wieder von der Mobilisierung her noch spannend werden. Wie hört sich damit Eigenmietwert und EID?
Genau, ja, das glaube ich auch. Wir haben dann eben eine Zuschrift noch bekommen. Es hat sich dann jemand noch gemeldet und uns geschrieben, ich mag den Podcast und höre ihn gerne. Nur etwas, mir geht das bewusste Mediensteuer sagen etwas auf den Wecker. Ich glaube, alle wissen jetzt, dass ihr gegen die paar Franken Abgabe für Unternehmen seid.
Ja, also ich nenne halt Sachen gerne beim Wort. Und man nennt das zwar Haushaltabgabe und Unternehmensabgabe, aber es ist eine Steuer vom Charakter her. Ich sage auch mal Zwangsabgabe, das triggert andere auch noch. Aber es ist ein Zwang, man muss die Steuer zahlen. Demokratisch legitimiert alles von mir aus für einen sinnvollen Zweck, aber ich tue die Sachen gerne beim Namen nennen. Das Bundesgericht hat ja, glaube ich, vor einiger Zeit mal sogar festgestellt, dass das eine Steuer ist. Müssen wir wieder nachschauen, das Bundesgericht genau gesagt hat, ja, dass das gewisse Leute nervt, damit kann ich leben. Ich meine, es nervt ja tendenziell Leute, die sich Sorgen machen um die Zukunft der SAG, auch wegen dieser Erfolgsinitiative. Und ich empfehle halt, dass man sich nicht auf die, sage ich, letztlich Semantik konzentriert. Mir stört es umgekehrt nicht, wenn jemand sagt, Haushaltabgabe. Ist ja klar, dass die musst zahlen, dass es Steuer ist und so weiter. Aber die Zukunft der SAG, auch in dieser Volksabstimmung, hängt ja nicht von dem ab, sage ich mal, wie man es nennt. Weil eben, jeder, der über die Nasenspitze ausdenken kann, ist klar, es ist nicht eine Spende für die SAG, sondern alle müssen die abliefern. Und ja, die Unternehmensabgabe oder die Mediensteuer für Unternehmen, ich halte das tatsächlich für einen Fehler. Ist jetzt aber bei meiner Meinungsbildung nicht matchentscheidend. Man hat das Problem auch erkannt. Darum müssen jetzt ja dann nochmal weniger Unternehmen die Mediensteuer zahlen. Kann man diskutieren, ob das sinnvoll ist, aber ein Großteil von Unternehmen ist in Zukunft wirklich entlastet. Also das typische KMU muss das nicht mehr zahlen. Eben, das war ja so ein bisschen der buchhalterische Trick gewesen, um die Abgabe für den Haushalt zu senken. Also man hat einerseits gesagt, jetzt müssen alle Haushalte zahlen. Früher hat es ja noch ein Opt-out gegeben und dann hat man noch die Unternehmen dazu genommen und dann hat man es auf den heutigen Betrag können senken. So ein Taschenspieler-Trick. Ja, Andi, was sagst du dazu?
Ja, also ich finde auch, du hast es richtig gesagt, es kommt auch nicht so darauf an, wie man das nennt. Ich persönlich schaue es auch als Steuer an. Das heisst aber nicht, dass ich nicht der Meinung bin und das haben wir auch schon ein paar Mal gekundet. Und ich glaube, wir haben beide da sehr eine offene Diskussion im Zusammenhang mit der SRG. Es ist eine kritische Begleitung von einem Service Public, wo wir wahrscheinlich beide auch finden, dass er eigentlich wichtig ist und dass wir eigentlich auch nicht möchten, dass er untergeht. Aber dass es halt auch entsprechende Massnahmen braucht von allen Seiten, damit das funktioniert. Und unsere Auseinandersetzung mit diesen Initiativen oder mit diesen Herausforderungen im Journalismus im Allgemeinen und mit der SRG im Bestimmten. Die ist in meinen Augen recht offen und geht in verschiedenste Richtungen. Aber es stimmt, wir nutzen das auch, das Wort Mediensteuer eigentlich, um über die Abgabe zu reden. Aber ich finde das auch nicht so schlimm. Aber trotzdem gut, dass wir das Feedback bekommen. Ich finde es immer gut, wenn man uns auch sagt, was wir gut finden, was wir nicht gut finden. Und ich hoffe aber, wir können wegen dem die Hörerin oder den Hörer, der uns das geschickt hat, nicht gerade ganz vergraulen, auch wenn wir weiterhin bei Mediensteuer bleiben.
Dann ein weiteres Thema. Wir reden ja ab und zu über Compliance, was mit der Datenschutzerklärung steht. Wie muss das Outsourcing absichern? Und da ist mir kürzlich aufgefallen, dass der bekannte deutsche Übersetzungsdienst DeepL viermal so kostet wie vor einem Jahr, wenn du das Unternehmen nutzt. Und der Grund ist eigentlich ein doppelter preislich. Einerseits haben sie generell die Preise erhöht, wie man das halt so macht. Und andererseits haben sie Unternehmensfunktionen ins teure Angebot verschoben. Also früher hast du so im Einzelabo, hast du auch mehrere können nehmen und hast dann können Teamfunktionen nutzen. Also Unternehmen brauchst du solche Verwaltungsfunktionen. Kann ja eigentlich nicht jeder Nutzer, jede Nutzerin auf den eigenen Account klicken, das wäre nicht gut. Brauchst auch einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Und ja, das haben sie jetzt eben verschoben. Und das heisst, du zahlst jetzt wirklich viermal mehr, eigentlich für gleich viel. Ja, je nachdem, wie du zahlen schaust, kommst du ein bisschen mehr über Funktionen, je nachdem, ein bisschen weniger Funktionen, weil sie haben wirklich Zeug rumgeschoben von den Features her. Also ja, ist noch happig. Also konkret heisst das von rund 72 Euro auf rund 300 Euro pro Nutzer und Jahr. Das fällt dann doch noch ins Gewicht. Und es ist ja jetzt, das sage ich, nur der Übersetzungsdienst. Ich habe auch über das geschrieben und ich habe das Gefühl, es hat in der Sache drei Gründe. ChatGPT und so weiter graben natürlich DeepL das Wasser ab. Also du kannst so also allgemeine KI-Dienste für sehr ähnliche Funktionen nutzen. Die könnten aber noch viel mehr. Dann DeepL wird in die USA Börse gehen. Die Bewertung, die angestrebt wird, ist 5 Milliarden Dollar. Also die Bewertung muss man sich auch verdienen. Und das machst du natürlich, indem du mehr Umsatz generierst. Und sie sind natürlich Investoren finanziert. Im letzten Jahr, im Frühjahr, haben sie zum Beispiel so, glaube ich, rund 300 Millionen Dollar neues Kapital bekommen. Damals Bewertung 2 Milliarden Dollar. Ja, das sind halt dann die Effekte, die man einfach sieht.
Genau. Ich denke, da wird jetzt noch einiges passieren, weil auch die verschiedenen Konkurrenten rum sind und immer weitermachen. Und von dem wird es spannend werden, wie die Preiserhöhungen sich weiterentwickeln und auch was der Wettbewerb da wird zusätzlich an Druck herbeiführen. Wir haben etwas bekommen zum Thema Plattformregulierung, beziehungsweise jetzt eine Neuigkeit zu berichten. Wir haben im Februar darüber geredet, warum verzögert sich die Plattformregulierung in der Schweiz. Wir wissen ja, dass man da lange eigentlich hin und her gemacht hat. Und seit Ende Oktober ist jetzt die Vernehmlassung gestartet, ist die Botschaft vom Bundesrat auf dem Tisch. Und wir haben jetzt eigentlich so einen Gesetzesvorschlag da. Das hat sich in der Zwischenzeit noch geändert, ja.
Das ist so. Das Gesetz heisst Gesetz über Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen. Da läuft jetzt die Vernehmlassung noch bis am 16. Februar 2026. Da haben sich jetzt schon ganz viele Leute auf die Vorlage gestürzt, die intensiv prüfen, darüber reden und dann auch Vernehmlassungsantworten formulieren. Ich will das jetzt heute gar noch nicht vertiefen. Können wir sicher ein anderes Mal machen. Aus meiner Sicht, auf den ersten Blick entspricht es auch den Erwartungen. Da ist schon der ein oder andere interessante Aspekt. Ja, ich bin vor allem neugieriger da, was dann vielleicht noch neu dazukommt, was dann vielleicht das auch nicht überlebt. Also auch Tech-Konzerne, die damit reguliert werden sollen, sind in der Schweiz ja sehr fleissig am Lobbyieren, haben einen sehr direkten Draht nach Bern, sitzen auch bei vielen Verbänden und so unterdessen maßgeblich drin. Bin ich wirklich neugierig, allein schon auf die ganzen Vernehmlassungsantworten. Aber es ist sicher mal ein grosser Schritt. Es ist halt einfach die Frage, ob dann die Regulierung nicht schon wieder da im sogenannten Deal, im 15% Zolldeal mit dem Trump zum Opfer fällt. Wer weiß, weil das beißt sich ja vielleicht ein bisschen.
Genau, sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Ja.
Dann quasi eine weitere Plattform, ja, ich habe es heute schon erwähnt, ChatGPT. Da einfach kurz der Hinweis, wir haben ja über die Datenschutzaufreger geredet, vor allem auf LinkedIn. Da habe ich gerade das perfekte Beispiel kürzlich gehabt. Da hat nämlich kursiert, ChatGPT hat die Nutzung für Rechtsberatung verboten. Und das war hin und vorne falsch gewesen. OpenAI hat die Regeln für Rechtsberatung mit ChatGPT und der API liberalisiert. Also mit der API hast du das bislang schon dürfen, unter gewissen Voraussetzungen. Mit ChatGPT hättest du es eigentlich gar nicht dürfen. Also ist es unter gewissen Bedingungen möglich. Oder wenn sich die AGB ändert, vielleicht die neue und die alte Version miteinander vergleichen und nicht einfach nur die neue lesen und dann irgendetwas daraus rausziehen. Es gibt noch solche Nebenschauplätze. Oder in Deutschland ist immer die grosse Diskussion, wer darf überhaupt Rechtsberatung leisten im Anwaltsmonopol. Das Thema haben wir in der Schweiz weniger. Und ich erwähne das Ganze eigentlich da nur, weil es mir jetzt schon wieder begegnet. Also kürzlich auf dem Podium bei KI ist mir das Beispiel schon wieder begegnet. Habe ich schon wieder eine andere Teilnehmerin darauf hinweisen, dass das Beispiel leider nicht stimmt, was sie gerade gebracht hat. Das ist dann auch quasi die Auswirkung. Also wir haben nicht nur KI-Schrott, der generiert wird, eben durch die KI, sondern auch wir Menschen müssen also schon ein bisschen aufpassen, ja, dass man solche Primärquellen nutzt und über das Richtige redet. Und eben nicht nur irgendwie gefühlt all diesen Wochen lang einfach den gleichen Skandal pushen bei LinkedIn und irgendwie niemand will dann zugeben, dass er falsch gelegen ist.
Genau, ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben über das auch ein bisschen geredet in der Folge 360 zum KI-generierten Schrott, den du jetzt vorhin schon erwähnt hast. Gibt es eben auch. Da haben wir ja ein bisschen das kritisch hinterfragt. Und dann haben wir jetzt so eine Zuschrift bekommen, die heisst, du sagst, man solle doch bitte das KI-generierte Mail durchlesen und anpassen. Das setzt unter anderem voraus, lesen können, Textverständnis, Sachkompetenz, Interesse am Gegenüber. Also Dinge, die den Leuten spätestens durch die KI-Nutzung abtrainiert wurden. Ja, ja, also auch da danke für den Hinweis und für den Beitrag. Ich persönlich, weiss nicht, wie du siehst, Martin, ich bin da einfach nicht so pessimistisch. Ich glaube nicht, dass KI grundsätzlich dazu führt, dass wir so Zeugs abtrainieren. Ich habe das Gefühl, dass die vier Kompetenzen, die da aufgeführt sind, oder die vier Grundsätze, die sind halt generell zum Teil ein bisschen nicht immer rum. In meinen Augen ist, glaube ich, nicht die Gefahr da, dass wir verdummt durch KI, sondern wir müssen schauen, dass die Leute wissen, wie es funktioniert und was man damit machen kann. Das gibt Haufen zu tun, das ist noch ein langer Prozess, aber ich habe jetzt nicht unbedingt Angst, dass wir durch KI noch dümmer werden.
Schwierige Frage. So ein bisschen im Alltag sehe ich natürlich schon, dass KI, und damit ist eigentlich immer generative KI gemeint, ist immer wichtig. Es gibt ja ganz viele andere KI-Formen, über die reden wir im Normalfall nicht. Vielleicht auch, weil wir so ein bisschen textinhaltslastig unterwegs sind. Aber ich weiss, es ist vielen Leuten wichtig, dass es eben nicht nur generative KI gibt. Und das stimmt auch. Vielleicht sind sogar die spannendsten KI-Anwendungen heute sind eben nicht im Bereich von der generativen KI. Aber gut, also ich sehe viel unkritischen Einsatz in allen möglichen Umfeldern. Ich sehe das auch mit Kontakt mit potenziellen und tatsächlichen Mandantinnen. Ich sehe es im Bildungsumfeld. Es ist einfach sehr menschlich. Das ist jetzt nicht ein KI-Problem. Man nimmt natürlich einfach die Abkürzung zum Ziel. Es ist halt häufig schon die Frage, eben, ja, lesen können. Also zuerst muss man das Lesen lernen. Das ist anstrengend. Also das braucht einfach Übung. Das macht man nur, indem man tatsächlich liest. Motiviert im Idealfall wird, nicht gezwungen wird. Und so weiter. Textverständnis. Also ich bin jetzt auch nicht per se pessimistisch, auch nicht der Weltuntergang und so. Aber ich glaube, wir haben da schon noch viele Herausforderungen. Gerade im Bildungsumfeld zum Beispiel bin ich überzeugt, dass mit diesen Noten funktioniert definitiv häufig nicht mehr. Oder sind einfach falsche Anreize, die man da setzt. Sondern man muss das anders machen. Auch viel individueller die Studierenden, aber natürlich auch schon sage ich, Kindergärtnerinnen, Schüler und so fördern. Was aber natürlich häufig dann mit den eigenen Ressourcen kollidiert. Weil es natürlich sehr viel ressourcenintensiver ist, als es traditionell zu machen. Ja, was jetzt da gesagt worden ist, muss lesen können, Textverständnis, Sachkompetenz, Interesse am Gegenüber. Ich denke, das sind gute Anhaltspunkte. Ich glaube nicht, dass man per se durch KI-Nutzung die Fähigkeiten verliert. Aber man muss halt schon gezielt vielleicht Förder am Leben erhalten. Und gerade die Sachkompetenz ist so das Ding. Oder ist halt schon die Frage, wie wirst du überhaupt sach- oder fachkompetent, dass du überhaupt kannst prüfen. Und das kann natürlich zunehmend schwierig werden, gerade wenn man sich da einlullen lässt oder wenn man vielleicht auch häufig im Leben gar nicht mehr Zeit überkommt. Das ist dann ein Kostenfaktor, gerade im Wirtschaftsleben, wenn man die Zeit gar nicht mehr überkommt, um fach- oder sachkompetent zu werden.
Ja, natürlich. Also ich sehe das genauso. Ich habe einfach den Eindruck, ich glaube, gerade dort können wir recht viel erreichen, indem wir Wissen weiterbringen, indem wir den Leuten erklärt und zeigt, wie man die KI sinnvollerweise kann nutzen kann, die generative KI. Es gibt sinnvolle Einsatzgebiete und es gibt Möglichkeiten, auch im Wissenserwerb, tatsächlich im Erwerb von Sachkompetenz mit KI gutes Werkzeug zu haben, aber natürlich halt nicht so, wie es allgemein gemacht wird. Aber grundsätzlich glaube ich, dort ist der Schwerpunkt, dort ist der Hebel anzusetzen, den Leuten erklären, wie man die Sachen wirklich sinnvoll einsetzen kann. Dann bin ich der Meinung, dann kann es auch helfen, für die Kompetenz, die wir jetzt hier aufgeführt haben, zu verbessern und nicht zu verlieren.
Da zum Schluss noch ein Tipp, weil ich feststelle, dass das viele nicht wissen. Die typischen Large Language Models, also das, was wir nutzen mit Claude, ChatGPT, Gemini, die sind alle eigentlich sehr gut darauf trainiert, als Tutor, als Lehrer quasi unterwegs zu sein. Man muss einfach loslegen. Also sprich nicht einfach die Frage stellen und dann Antwort, sondern wenn man üben will, dann kann man das genauso in einem einfachen Prompt machen und dann kann man sehr gut üben. Der Nachteil ist da immer noch, oder, dass vielleicht nicht alles stimmt, oder, von der Wissensbasis. Wobei, ehrlich gesagt, Schulbücher haben auch Fehler gehabt. Also vielleicht mal ausprobieren, wenn das noch nie gemacht hat. Sagen, hey, ChatGPT, ich hätte dich gerne als mein Tutor heute zu dem und dem Thema. Und das funktioniert wirklich recht gut.
Super, ich finde, das war ein perfekter Abschlusstipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Haben dir Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.